Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist
der Politikwissenschaftler und Parteienforscher Thorsten Faas, Professor an der Freien Universität Berlin. Einen schönen guten Tag, oder nein, ich lege noch einen drauf. Guten Freitag.
Hallo, ich grüße Sie.
Ja, Freitag ab 1 macht jeder seins. Bis dahin haben wir ja noch eine Stunde. Und wir machen das, was wir immer tun zu dieser Stunde im Deutschlandfunk Kultur. Wir schauen auf die Themen des Tages. Und dazu zählt leider heute einmal mehr eine Todesnachricht. Sie haben es auch gerade in den Nachrichten gehört, Meatloaf, der Rockmusiker, im Alter von 74 Jahren gestorben. Die Nachricht kam heute Vormittag. Thorsten Faas, ich weiß, Musik ist jetzt nicht so Ihre Expertise, aber ich bin gerade noch mal versunken, als die Nachricht kam, in das Video, das es damals dazu gab. Dann sieht man Meatloaf mit so einem Motorrad durch eine düstere Landschaft fahren. Und ich musste irgendwie, und ich glaube, es hängt ein bisschen auch mit unserer Tagesagenda zusammen, an den jungen Friedrich Merz denken, wie er mit seinem Moped durch das Sauerland gefahren ist.
Und vielleicht dabei Meatloaf gehört hat, man weiß es nicht. Wobei, das war ja wahrscheinlich schon vorher, weil Friedrich Merz ja auch nicht mehr ganz jung ist. Aber in der Tat, das war sicher eine Hymne in den 90ern und Mofa-Motorrad. Spannende Zeiten.
Wir haben gerade nochmal nachgeguckt, 1993, und Friedrich Merz befand sich damals im Europaparlament. Jetzt steht er kurz vorm Parteiolymp. Er wird morgen sehr wahrscheinlich Parteivorsitzender werden, auch offiziell. Das ist eines unserer Themen, aber natürlich nicht das einzige heute. Ich freue mich, das mit ihm besprechen zu können. Ich freue mich, dass Sie dabei sind, die Sie uns zuhören im Radio oder auch im Podcast. Es ist ja nicht so, dass man noch nie davon gehört hätte, Missbrauch in der katholischen Kirche. Es gab viele Wortmeldungen von Betroffenen in den letzten Jahren, es gab Gutachten, aber sowas gab es noch nie. Das Gutachten zum sexuellen Missbrauch im Erzbistum München und Freising, weil es so klar benennt, dass auch führende Kirchenleute sich falsch verhalten haben, bewusst weggeguckt haben müssen. Es trifft unter anderem Kardinal Marx, aber es trifft auch keinen geringeren als den emeritierten Papst, als Benedikt, den früheren Kardinal Ratzinger. Mein Gast heute, der Politikwissenschaftler Thorsten Faas, hat gestern einen Tweet veröffentlicht, nachdem all das bekannt wurde, mit einem Zitat eines der Gutachter von der Anwaltskanzlei: Wir halten die Aussagen des Papstes für wenig glaubwürdig. Und Sie haben das ergänzt mit den Worten, oder mit dem einen Wort: Wow. Haben Sie mehr Worte mittlerweile?
Ja, das bringt natürlich alles so auf einen Punkt und verdichtet es alles, dass der ja in theologischen Fragen unfehlbare Papst hier plötzlich als unglaubwürdig in anderer Sache dargestellt wird. Das zeigt schon, welche Dimension dieser Skandal für die katholische Kirche hat. Und das Besondere ist jetzt eben genau, dass der frühere emeritierte Papst jetzt da mittendrin steckt, dass er weggeschaut haben soll, dass er auch sich auf so juristische Spitzfindigkeiten jetzt beruht, was eigentlich ein Missbrauch ist und was nicht. Und das passt halt so gar nicht zu dem Anspruch, den eine Kirche natürlich haben muss, nämlich Orientierung zu geben in gerade auch schwierigen ethischen, moralischen Fragen. Da passt einfach vieles nicht zusammen.
Er hat jetzt mitteilen lassen, dass er sich diese Ergebnisse genau anschauen wird und hat das aber verbunden mit der Aussage, mit der Mitteilung, er bete für die Betroffenen. Ich glaube, das könnte vielen schwerfallen, das nicht als zynisch aufzunehmen.
Ja, er hat sich ja auch schon geäußert. Es liegt ja ein, glaube ich, 82-seitiges Dokument vor, das er verfasst hat, wo er eben an vielen Stellen einfach sagt, ich erinnere mich nicht, ich war nicht dabei. Und das sind natürlich Argumentationsmuster, die man auch aus anderen Kontexten kennt, Erinnerungslücken. Denkt so ein bisschen auch an Bill Clinton, der da auch juristisch sich aus der einen oder anderen Sache versucht hat rauszuwinden. Aber das passt halt so gar nicht zur Institution. Und wenn er sich dann auf das Beten zurückzieht, dann ist das nett, aber das wird den Opfern jetzt auch nur sehr bedingt helfen.
Weil Sie gerade diesen Vergleich aufmachen, wenn es jetzt nicht die Kirche wäre, ich stelle mir vor, das wäre eine Partei, das wäre ein Präsident, ein Bundeskanzler, und eine Führungsebene wäre der massiv betroffen. Da würde doch kein Stein auf dem anderen bleiben. Aber die Kirche scheint da bis dato nach wie vor letztendlich eine Art Bollwerk zu sein.
Ja, absolut. Die Kirche ist jetzt auch nicht unbedingt ein Ort der Demokratie, sondern gerade die katholische Kirche natürlich ein immer noch sehr hierarchisch vom Vatikan aus organisiertes Konstrukt, eine Institution. Da ist es dann auch nicht leicht, vor Ort gibt ja durchaus die eine oder andere Bestrebung, aber eben vor Ort Dinge auch zu verändern. Also insofern, was vielleicht in einer Partei möglich wäre, auch in so einem nationalen Kontext, das ist bei der Kirche immer gleich ein weltumspannendes Unterfangen und da tut sie sich sehr, sehr schwer. Und da sind ja auch schon mehrfach Hoffnungen, die mit neuen Personen, dem neuen Papst jetzt beispielsweise verbunden waren, einfach enttäuscht worden. Also da ist schon auch natürlich eine strukturelle Komponente drin, das merkt man doch sehr deutlich.
Ich habe so ein Bild vor Augen, also bei großen und groben Institutionenversagen, ob da nicht die Hilfe von außen irgendwann nötig ist. Also ob man nicht auch schauen muss, dass da jetzt beispielsweise die Politik, es geht jetzt nun mal um Fälle aus Deutschland, also in dem Fall die deutsche Politik auch Worte ergreift. Ich habe eine Sache, ein Bild vor Augen, als die britische Königsfamilie, allen voran die Queen, so schrecklich zu versagen drohte beim Tod von Lady Diana, war es dann ja, so wird kolportiert und berichtet, Tony Blair, der letztendlich die Queen ganz entgegen des Protokolls dazu gedrängt hat, dann das Richtige zu nehmen. Ich frage mich, sind wir an so einem Punkt, wo die Kirche im Prinzip an die Hand genommen werden muss, auch von außen?
Ja, also sicherlich wäre ein Impuls von außen an so einer Stelle hilfreich, aber das Verhältnis von Kirche und Staat ist natürlich auch eines, was dynamisch ist, wo auch eher ein Wegbewegen erkennbar ist, wenn man sich Mitgliederzahlen anschaut, wenn man sich Vertrauen in die Institution Kirche anschaut, wenn man sich auch anschaut, wie schwer sich die CDU beispielsweise, die ja, wie man immer sagt, das C im Namen hat, aber dass ja auch die durchaus ringt damit, was bedeutet das denn eigentlich für uns? Also insofern, ja, da scheint Hilfe von außen durchaus nötig zu sein, aber dass es so richtig funktionieren kann, ich wäre da bedingt optimistisch.
Hilfe von außen oder dann eben die Alternative, dass man eben auch nochmal überdenkt, dieses exklusive, enge Verhältnis, das es ja in Deutschland gibt, zwischen den beiden Kirchen, der katholischen, über die wir jetzt gerade sprechen, auch der evangelischen, durch verschiedenste Verbindungen, sei es die Kirchensteuer, sei es aber auch andere Dinge, wie den Religionsunterricht. Wir haben ja in dem Sinne keine Staatskirchen, aber doch sehr staatsnahe Kirchen. Und all das ist ja aufgebaut in einer Zeit, in einem Grundgesetz, als 90% der Menschen wirklich in beiden Kirchen Mitglieder waren. Jetzt haben wir gerade so noch etwas mehr als 50%, wenn man beide Kirchen zusammenzählt. Meinen Sie, dass wir so langsam an den Punkt kommen, wo dieses Grundverhältnis, nicht nur, aber auch gerade vor dem Hintergrund dieser Missbrauchsfälle und dieses Versagens, das wir erleben in der Kirche, dass man das überdenken müsste?
Ich glaube, dass wir eine Debatte kriegen. Sie haben ja eben die britische Monarchie angesprochen. Das sind ja ähnliche Konstrukte. Die kommen aus einer anderen Zeit. Das ist ein anderes Verständnis von Herrschaft, von Machtverteilung, die in vielerlei Hinsicht nicht mehr zeitgemäß sind. Und wenn diese Institutionen, die eigentlich ihr Kapital vor allem aus Reputation, aus Ansehen, aus Image herausbeziehen, wenn genau das plötzlich nicht mehr da ist oder sogar massivst in Frage gestellt ist, na, dann geht es für diese Art von Institutionen, sei es Monarchie, sei es Kirche, tatsächlich ums Ganze. Und wenn so eine Debatte mal rollt, wenn Diskussionen geführt werden, dann fragt man sich so ein bisschen, naja, wer soll der Kirche dann eigentlich zur Seite springen? Also insofern keine ganz einfachen Zeiten für die Kirche insgesamt, aber gerade auch hier in Deutschland im Lichte der Mitgliederzahlen, im Lichte der Vertrauensbekundung, die wir da sehen, da zeigen die Zeichen eigentlich eher nach unten.
Thorsten Faas, Politikwissenschaftler an der FU Berlin im Deutschlandfunk Kultur. Unser Blick auf die Themen des Tages hier gemeinsam und der führt uns gleich nach Genf. Der Ukraine-Russland-Konflikt, Lösungsversuche, nächster Versuch. Wir schauen mit dem Politikwissenschaftler Thorsten Faas auf die Agenda dieses Freitags. Ein weiterer Tag, an dem noch gesprochen wird und zum Glück noch nicht gekämpft. Vor einer guten Stunde sind in Genf die Außenminister der USA und Russlands zusammengekommen, Antony Blinken und Sergej Lavrov. Der Versuch, die Russland-Ukraine-Krise zu entschärfen. Gestern war Blinken noch in Berlin, hat da unter anderem mit Annalena Baerbock gesprochen, aber auch mit dem ZDF. Und auf die Frage, wo die rote Linie für die USA zu verzeichnen ist, das geantwortet.
Es ist nicht so sehr eine Frage einer roten Linie. Und wenn wir über Konsequenzen reden, dann sind das übrigens nicht nur die Vereinigten Staaten, die diese ankündigen. Wir haben entsprechende Ankündigungen auch von den G7, aber auch der EU und der NATO, dass das droht, nämlich massive Konsequenzen, falls Russland gegen Ukraine vorgeht. Und wenn ein russischer Soldat über die Grenze in die Ukraine eindringt, dann haben wir es mit einem wirklich profunden Problem zu tun, denn das ist ein ganz klarer Angriff auf die Ukraine, ob das sich nun um einen oder um 1000 Soldaten handelt.
Der amerikanische Außenminister Antony Blinken hat das gesagt im ZDF. Und ich frage mich und ich frage meinen heutigen Gast, den Politikwissenschaftler Thorsten Faas, wie wirkt eine solche Ansage, wenn weiterhin so unklar ist, was eigentlich diese massiven Konsequenzen dann wirklich konkret wären?
Naja, klar, da bleibt man ein Stück weit im Unklaren, aber bemerkenswert natürlich an diesem Statement, auch ein Soldat reicht. Damit hat er natürlich auch versucht, die gewisse Unklarheit, die sein Chef Joe Biden, der amerikanische Präsident, ausgelöst hat, wieder so ein wenig gerade zu rücken, dass eben jedwede Invasion, und sei sie auch noch so klein, Konsequenzen hätte. Da gab es ja Unklarheiten rund um eine Aussage von Joe Biden. Und auch mit Blick auf die Konsequenzen, muss man sagen, ist ja doch einiges an Bewegung, gerade auch aus deutscher Sicht, in den letzten Tagen erkennbar gewesen. Man hat es nie so ganz explizit genannt, aber sowohl Baerbock als auch Kanzler Scholz haben ja auch über Nord Stream 2 beispielsweise gesprochen. Also insofern liegt da eine Menge auf dem Tisch, und dass heute gesprochen wird, das zeigt erstens, wie verfahren die Situation ist, dass das schon als positives Signal gilt, dass man sich zu einem Mittagessen trifft. Aber selbst das scheint ja doch ein Erfolg zu sein, dass die russische Seite sich durchaus gut überlegt, wie sie die nächsten Schritte angeht.
Was Kanzler Scholz und Außenministerin Baerbock auch gesagt haben, sie haben Nord Stream 2 angesprochen, aber sie haben auch beide gesagt, deutsche Waffen für die Ukraine wird es nicht geben, soll es nicht geben. Das sind immerhin schon mal 2/3 der Ampelregierung, die da offenbar eine klare Linie haben. Wobei, Klammer auf, ich frage mich, was insgeheim Robert Habeck in dieser Frage gerade denkt, Klammer zu. Aber die FDP, die lässt uns darüber nicht im Unklaren. Zwei führende Politiker aus dem Verteidigungssicherheitsbereich, nämlich Strack-Zimmermann, die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, und der Außenpolitiker Lambsdorff, haben ja beide gesagt, wir müssten das langsam möglicherweise mal überdenken und die Ukraine damit auch unterstützen, dass wir Waffen liefern. Was sagen Sie?
Ja, die Gespaltenheit der Ampel zeigt an der Stelle vielleicht einfach, wie komplex das Thema tatsächlich ist. Natürlich kann man nicht sagen, naja, wir stehen hier an der Seite der Ukraine, aber wir machen nichts. Aber zugleich ist natürlich die Vorstellung, wir haben die Außenministerin Annalena Baerbock beim Besuch in Moskau erlebt. Sie hat natürlich, weil sich das so gehört für deutsche SpitzenpolitikerInnen, dort das Mahnmal für den unbekannten Soldaten besucht. Also das militärisch-deutsch-russische Verhältnis oder die Geschichte genau genommen ist natürlich wahnsinnig belastet. Und die Idee, dass mit deutschen Waffen auf russische Soldaten geschossen wird, das ist im Lichte des Verhältnisses tatsächlich schwer vorstellbar. Insofern ist die Position von Scholz und Baerbock ja eine, die in guter Tradition steht und die eben auch aus guten Gründen in dieser langen Tradition steht.
Also höre ich bei Ihnen richtig raus, dass es da eine Arbeitsteilung geben soll? Weil man könnte dann ja auch in Frage stellen, ist es dann auch falsch, dass Großbritannien und die Vereinigten Staaten beispielsweise Waffen zur Verteidigung liefern?
Arbeitsteilung lässt es sehr kalt und zynisch wirken, aber das ist es letztlich schon, was wir ja auch mit Blick auf deutsche Außenpolitik an vielen anderen Stellen schon erlebt haben, dass eben ein militärischer Einsatz wirklich für Deutschland nochmal eine andere Dimension, ein anderes Gewicht hat als für das ein oder andere europäische oder auch außereuropäische Land. Und eine solche Lösung zeichnet sich ja auch hier tatsächlich ein Stück weit ab. Es sollen ja durchaus von anderer Seite auch Waffen an die Ukraine geliefert werden, um eben diese Position auch glaubwürdig erscheinen zu lassen, dass man an der Seite der Ukraine steht. Aber sie kommen eben vielleicht nicht aus Deutschland.
Die Ampel macht keinen Ausflug daraus, anders als die GroKo. Die neue Regierung macht ihre erste Klausur ganz einfach im Kanzleramt und nicht im Schloss Meseberg, dem Gästehaus der Bundesregierung, in dem Angela Merkel ihre Ministerinnen und Minister ja gerne zusammengerufen hat. Thorsten Faas ist mein Gast heute, leider auch nicht im Gästehaus, leider auch nicht bei mir im Studio, sondern zugeschaltet. Aber wunderbar, wir können trotzdem drüber sprechen. Parteienforscher und Politikwissenschaftler an der FU Berlin, also insofern vom Fach. Erstmal zur Ortswahl. Ist das die neue Bescheidenheit?
Ja, sicherlich das und natürlich auch ein Stück weit sicherlich der Zeit geschuldet, der Pandemie geschuldet, da jetzt nicht groß eine externe Veranstaltung irgendwo zu initiieren. Insofern relativ nüchtern, pragmatisch, das passt sicherlich Olaf Scholz auch insgesamt so in seine Kommunikation in diesen Tagen und ja, passt in die Zeit.
Ich finde es ja eigentlich immer noch zu früh für echte Bewertungsgespräche. Ne? Da wurden jetzt die ersten Bilder erst aufgehängt in den neuen Büros. Andererseits, die Probleme warten ja auch nicht, ne? Sei es Corona, Sie haben es angesprochen. angesprochen, sei es das, was wir gerade besprochen haben, die internationale Krisenlage. Und es gibt natürlich ja auch schon Bewertungen in Form von Umfragen. Gerade heute ist eine veröffentlicht worden. Die dpa hat den Auftrag gegeben bei YouGov. Und da sieht man, nur 45% sind sehr oder eher unzufrieden mit dieser neuen Bundesregierung. Nur bei 37% überwiegt die Zufriedenheit. Herr Faas, woran liegt's?
Ja, das ist eine schwierige Frage. Natürlich hat die Ampel einerseits einen sehr guten Start gehabt, durchaus auch so eine gewisse Euphorie, dieses neue Projekt erfolgreich und auch vertraulich geschmiedet zu haben. Aber es bleibt natürlich ein schwieriges Bündnis, gerade wenn man so an ökonomische Fragen denkt, dann steht da die FDP auf der einen Seite, Rot und Grün stehen vielleicht eher auf der anderen Seite. Und das hat sich ja auch an der einen oder anderen Stelle schon abgezeichnet, dass das schwierig wird. Wir haben die Impfpflichtdebatte, die tatsächlich auch für die Ampel sehr, sehr schwierig ist, wo man auch gar kein einheitliches Bild, ja, man könnte sagen, noch nicht mal ein einheitliches Agieren erkennen kann. Und sowas findet dann natürlich auch seinen Niederschlag, seinen Weg in Umfragen. Insofern, dass wenn so der erste Honeymoon mal vorbei ist, dass dann die Zahlen auch nach unten gehen, ist gar nicht so überraschend. Bemerkenswert finde ich, früher gab es ja mal so diese 100 Tage, die man einer neuen Regierung gibt, bis man sie bewertet. Das scheint tatsächlich lange passé zu sein. Und man scheint es sich noch nicht mal selber zu gönnen, weil man jetzt nach gerade mal, ja eigentlich einem guten Monat schon in Klausur geht. Also das zeigt schon, wie schnelllebig, ja hektisch die Zeiten auch geworden sind.
Es ist ja wirklich auch interessant zu beobachten, so in den ersten Wochen, dieser unglaubliche Elan, mit dem all die neuen Ministerinnen und Minister rangehen. Also vielleicht nicht alle, aber doch viele, ja. Und ich habe mich gefragt, sind wir da vielleicht auch ein bisschen unfair mal mit Blick auf die Kabinette der Großen Koalition? Die Minister, die damals da angetreten sind unter Merkel, die haben ja auch nicht gesagt, ah ja, wir machen jetzt mal einfach diesen Job und haben keine großen Ambitionen. Mhm. Aber irgendwie wirkt es, oder teilen Sie diesen Eindruck nicht, aber auf mich wirkt es, als sei da auf einmal unglaublich viel Agenda auf dem Tisch.
Doch, absolut. Ich meine, da gibt es ja auch richtige Bauprojekte, könnte man sagen, in dem Sinne, dass Häuser ja ganz neu zugeschnitten worden sind, teilweise auch ganz neu, wenn man an das Bauministerium denkt, ganz neu wieder geschaffen worden sind. Und das ist natürlich auch was dann institutionell erstmal gewuppt werden muss, was aber auch ganz klar am Anfang Zeichen braucht, dass da jetzt was Neues ist, dass da was da ist, dass da ein Plan ist. Und das führt dann zu diesem Eindruck. Und plus natürlich mit Gelb und Grün jetzt zwei Parteien, die vorher in der Opposition waren, die jetzt auch zeigen wollen, dass es nicht egal ist, ob sie in der Regierung sind, ja oder nein. Und das führt dann zu diesem Eindruck, dass doch eine Menge passiert, könnte man sagen, und viele, viele da gerade sehr, sehr umtriebig sind.
Ja, in gewisser Weise großes Kontrastprogramm dazu ist dann ausgerechnet der Bundeskanzler, ne? Also bei dem ja immer wieder auch diese Frage aufkommt, die wir ja schon in der Zeit hatten, als er quasi schon ins Amt gehen sollte, aber noch nicht gewählt war, wo ist Scholz? Diese Frage kommt ja irgendwie immer wieder auf. Das scheint, ich weiß nicht, ist natürlich auch noch ein bisschen früh, aber vielleicht wird das ja auch sein Stil, ne? Eigentlich immer ein bisschen zu wenig da zu sein.
Ja, und wir sagen ja zuweilen, dass er so die neue Merkel-Variante sei. An der Stelle könnte man sagen, es ist fast Kontinuität, denn das war ja auch oft ein Punkt, den man Angela Merkel vorgeworfen hat, dass sie sich zu wenig einbringt, dass sie Konflikte laufen lässt. Aber es ist natürlich eine nachvollziehbare Strategie zu sagen, okay, wir sind hier ein Bündnis aus drei Parteien, da gibt es Spannungen, da gibt es Konflikte, da gibt es Reibungen und in die lasse ich mich als Kanzler dieser Regierung gar nicht zu sehr reinziehen, sondern stehe da so ein bisschen oben drüber, halt mich erstmal raus, lass die Dinge laufen. Das hat bei Frau Merkel gut funktioniert, da war sie auch schon ein paar Jahre im Amt, okay, aber das scheint mir erstmal auch die Linie zu sein, die wir da von Olaf Scholz sehen, um da einfach auch nicht zu sehr in dieses Klein-Klein einer Regierung reingezogen zu werden und dann auch natürlich zwangsläufig Farbe bekennen zu müssen. Wie sieht er es denn? Ist es sicherlich sinnvoll, manchmal sich ein Stück weit rauszulassen.
Geht denn für Sie die Ampel-Arbeitsteilung bisher auf?
Na, ich finde, was man schon gemerkt hat, wenn man etwa an den Paragraphen 219a denkt, im Schwangerschaftsabbruch, das lief ja sehr, sehr reibungslos. Und das ist so ein gesellschaftspolitisches Thema, wo diese Ampelkoalition, glaube ich, immer wieder gut zusammenfinden kann. Und mehr Fortschritt wagen war ja der Titel des Koalitionsvertrages, deutete ja auch in so eine Richtung, dass man gerade gesellschaftspolitisch eine Menge vorhat. Während in so klassisch sozioökonomischen, finanziellen, haushalterischen Fragen, da ist doch eine Menge Spannung in dieser Koalition, weil FDP gegen Rot-Grün, Das wird, glaube ich, schwieriger. Insofern wird es ganz interessant zu sehen sein, in welchen Feldern, welchen Dimensionen der Politik wir doch immer wieder Einigung sehen werden und wo es einfach auch langfristig schwierig bleiben wird.
Also, die Ampel steht, sie geht heute in Kabinettsklausur. Die andere Seite, die muss sich neu aufstellen. Die Oppositionsführerin Union, die CDU, gucken wir uns gleich genauer an. Heute sind schon allerlei Vortreffen, morgen dann der offizielle Parteitag der CDU, die, lieber Thorsten Faas, jetzt greife ich mal in die Floskelkiste, Krönungsmesse des Friedrich Merz oder ist es eher ein Vollzugsakt?
Ach, beides ein Stück weit, weil er natürlich bei dieser Basisbefragung der Urabstimmung der Mitglieder ein wirklich gutes Ergebnis mit über 60% erzielt hat, das ich so tatsächlich gar nicht in dieser Deutlichkeit erwartet hatte. Insofern ist es jetzt die Krönung dieses Prozesses, wenn man so will, aber natürlich wird es auch schlicht vollzogen, weil eben das gute deutsche Parteienrecht immer noch verlangt, dass ein Vorsitzender von einem Parteitag gewählt wird. Insofern ja fast so eine notarielle Funktion, die der Parteitag da erfüllt, nämlich das Ergebnis der Urabstimmung nochmal zu beurkunden quasi.
Genau,
also eigentlich beides.
Da hat Friedrich Merz hat sich da jetzt auch eine Wunschmesslatte gesetzt, 80% plus, also die 8 vorne soll stehen, wird wahrscheinlich zu erreichen sein. Ne? So viel Disziplin hat die Union bei allen Kämpfen, die es da auch gab.
Absolut. Er hat ja jetzt keinen Gegenkandidaten mehr an dieser Stelle, der ihm sozusagen gegenübertreten würde. Also er ist der einzige Kandidat und ich glaube, da wird in der Union schon der Pragmatismus überwiegen. Es scheint mir fast ein Stück weit so zu sein, dass er die Latte eher niedrig hängt und dann am Ende sollte es vielleicht sogar einen neuen sein, sagen kann, guck mal, wie toll, wie geschlossen wir hier sind. Aber die 8, wenn er die nicht schafft, dann wäre es wirklich ein kleiner Fehlschlag.
Das wären ja auch erstmal nur Zahlen. Ne? Er hat ja eine ziemlich große Aufgabe dann vor sich und er hat die heute Morgen auch umrissen im Interview im Frühstücksfernsehen, im Morgenmagazin und unter anderem so beschrieben.
Das Parteiensystem verändert sich in Deutschland. Die große Frage an uns ist ja auch, bleiben wir Volkspartei? Haben wir die Chance, wieder deutlich über 30% zu kommen? Das ist nicht sicher. Andere Christdemokraten in Europa haben ein viel dramatischeres Schicksal noch erlitten als wir. Also wir müssen zunächst einmal genau diese Frage beantworten. Schaffen wir das, Partei in der Mitte zu sein, liberal, konservativ, sozial und dann auch damit Wählergruppen an uns dauerhaft zu binden? Das wird eine schwierige Aufgabe, aber noch einmal, das geht über alle Generationen, das geht über Männer, Frauen, Familien, über alle Formen auch des Zusammenlebens. Das sind die Antworten, die wir geben müssen.
Das ist die Antwort, die Friedrich Merz heute Morgen dem Morgenmagazin gegeben hat. Thorsten Faas, das ist ja eigentlich diese Frage, die mitschwingt, seitdem er zurückgekehrt ist auf die politische Bühne 2018. Ist dieser Friedrich Merz derjenige, der Beste in der CDU, der genau das schaffen kann?
Naja, in diesem Statement war ja unglaublich viel drin. Volkspartei will man sein, Mitte will man sein, alle Gruppen will man ansprechen. Und zugleich sieht man natürlich, dass Friedrich Merz eher jemand ist, der zuspitzen kann, der polarisieren kann, der aber auch gelernt hat. Das hat man gesehen an dem Team, mit dem er in diese dritte Runde gegangen ist. Das war deutlich ausbalancierter, junge Frau aus Baden-Württemberg, ein eher sozial orientierter Politiker aus Berlin hier als Ergänzung zu seiner Vorsitzkandidatur. Und auch jetzt in der Ansprache ist es deutlich moderater. Ob es dann wirklich der Friedrich Merz ist, der das glaubwürdig vertreten kann, das ist dann vielleicht eine andere Frage. Aber er scheint zumindest aus den Lehren oder aus den ersten beiden Versuchen, die er hatte, gelernt zu haben, dass er moderater, mittiger agieren muss. Und so klingt es für mich, was er in diesen Tagen sagt.
Er klagt ja immer über dieses, wie er sagt, Zerrbild, das da von ihm herrscht. Ich muss zugeben, ich habe es ja vorhin auch wieder so ein bisschen bedient mit dem Mofa im Sauerland und all diesen Verweisen. Aber diese Wandlungsfähigkeit des Friedrich Merz, ich nehme ihm das ab. Nehmen Sie ihm das auch ab?
Ja, und das ist aber auch wichtig, dass die Leute, die Wählerinnen und Wähler, die er überzeugen will, dass sie ihm das abnehmen, denn man muss natürlich auch sehen, ein Politiker, der jetzt jährlich so anders akzentuiert auftritt, mal stramm konservativ, mal eher liberal in der Mitte, das ist natürlich dann insgesamt auch kein stimmiges Paket und das wirft dann selber wiederum Fragen auf, wofür steht er denn, wo will er die Union denn hinführen? Er kann nicht mehres gleichzeitig bedienen. Insofern wird das eine spannende Frage sein, was er wirklich dann, wenn er mal in Amt und Würden ist, was er dann in den Vordergrund stellen wird und ob die Partei in all ihren Facetten ihm dann tatsächlich folgen wird. Denn auch das ist ja eine Lehre der 3 Runden Vorsitzsuche, die wir bei der Union jetzt hatten. eigentlich weiß die Partei gerade nicht so recht, wo sie hin will. Und entsprechend, ja, gespalten und unterschiedlich sind die Wahlergebnisse dann eben auch jeweils ausgefallen.
Ich bin ja mal gespannt, inwieweit die CDU in ihrer alten Logik bleibt. Also, dass man dann dieser einen Person eben auch die Führung insgesamt anvertraut, würde in der Konsequenz bedeuten, dass er dann im Prinzip das machen muss, was ihm widerfahren ist damals von Seiten Angela Merkels, dass er nämlich Ralf Brinkhaus den Fraktionsvorsitz abnehmen müsste und dass er dann eigentlich konsequenterweise der Kanzlerkandidat ist in knapp 4 Jahren. Oder aber halten Sie das für möglich, dass die Union sich auch Richtung SPD entwickelt? Also dass man sagt, da ist jetzt ein Vorsitzender, der baut wieder auf, der moderiert und macht eventuell dann auch Platz für eine jüngere Garde.
Das Letzte ist tatsächlich schwer vorstellbar bei Friedrich Merz, dass er mal so eben sagt, ich moderiere jetzt hier den Übergang und dann sollen die Jüngeren das übernehmen. Dafür ist da doch zu viel Ehrgeiz drin und dafür ist auch dieser Schritt zurück in den Bundestag, dritte Kandidatur um den Vorsitz, eigentlich von der Signalwirkung her zu stark. Aber natürlich ist es trotzdem eine spannende und eine offene Frage, denn was ja für einen CDU-Vorsitzenden immer noch dazu kommt, ist das Verhältnis zur CSU. Da haben wir ja schon schöne Bilder gesehen vom Kirchsee mit Merz und Söder, die sich wechselseitig den Weg gewiesen haben. Also selbst wenn er die CDU hinter sich bringt, bleibt diese Frage offen. Insofern, das ist tatsächlich ein spannender Weg, der vor Merz, aber auch der Union insgesamt liegt. Das hat das letzte Jahr gezeigt, aber das werden auch die kommenden Jahre zeigen.
Tja, und es ist natürlich auch eine Frage des politischen Kurses, des innerlichen Kurses. Sie haben es ja schon angedeutet und wir besprechen das noch ein bisschen intensiver. Der Neuanfang der CDU, der beginnt schon morgen mit einem alten Bekannten, Friedrich Merz. Er wird morgen offiziell CDU-Vorsitzender werden, so wie es aussieht. Eine Partei, die aber ein paar Fragen zu klären hat. Kursfragen und auch Personalfragen, die letztendlich Kursfragen sind. Beispielsweise um die Person Hans-Georg Maaßen, der frühere Verfassungsschutzchef, der Thilo Sarrazin der CDU. Gehört der noch in die Partei? Das ist die Antwort von Friedrich Merz heute Morgen.
Die Hürden für Parteiausschlüsse sind hoch. Das muss aktives parteischädigendes Verhalten sein. Herr Maaßen bleibt immer so gerade eben unter dieser Grenze. Ich beschäftige mich mit ihm nicht.
Also Friedrich Merz tut das nicht. Wir tun es jetzt einfach mal, Thorsten Faas. Und ich frage Sie, kommt er damit durch, mit der Nichtbeschäftigung?
Nein, ich glaube letztlich nicht. Das ist ja die Linie, die die CDU schon länger versucht zu verfolgen, es einfach ignorieren, von dem Direktkandidaten aus Südthüringen zu sprechen, um noch nicht mal den Namen nennen zu müssen. Aber wir sehen ja, es begleitet ihn jetzt schon, es begleitet die Partei. Herr Maaßen tut das Seine dazu, immer wieder auch neues Öl ins Feuer zu gießen. Also ein einfaches Totschweigen wird nicht funktionieren. Aber Friedrich Merz hat natürlich recht, Parteiausschlussverfahren gegen Mitglieder, die das nicht möchten, wie Sarrazin, wie eben jetzt auch Maaßen, das quält Parteien wirklich über lange Zeiträume hinweg. Also das ist eigentlich eine Lose-Lose-Situation, in der Merz und die Union sich da befinden.
Ich meine, es ist ja mehr als nur diese eine Person. Dann könnte man es vielleicht wirklich so abtun, wie es der Bald-Vorsitzende Friedrich Merz tut. Aber wenn ich mir anschaue, es gibt die Wortmeldung des sächsischen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer, der auch gegen ein Parteiausschlussverfahren ist. Einerseits eben, wie Sie skizziert haben, weil es so unglaublich schwierig ist, aber auch um irgendwie so ein bisschen deutlich zu machen, auch mit Blick in seinen Landesverband, gerade mit Richtung ostdeutsche Landesverbände, die ja politisch ein bisschen konservativer stehen. Nein, nein, wir wollen nicht auch signalisieren, das gehört schon auch mit zu uns. Ist das ein Spagat, den die Union noch schaffen kann? Also wir erleben ja, wir beobachten ja seit Jahren, wie schwer sie sich damit tut.
Ja, das zeigt erstmal, wie vielfältig tatsächlich auch Landespolitik geworden ist, dass sie auf der einen Seite tatsächlich solche Landesverbände haben, die auch gegeben natürlich eine bestimmte Wählerinnenschaft in den jeweiligen Bundesländern, die konservativer sein müssen, um einfach auch erfolgreich sein zu können, als das in anderen, in Stadtstaaten beispielsweise der Fall ist. Und diesen Spagat zu schaffen, das ist zunehmend schwer möglich. Das können Personen ein Stück weit schaffen, hinter denen sich eine Partei versammelt. Das war Angela Merkel lange Zeit und natürlich auch die damit verbundene Macht, die das Kanzleramt, die Kanzlerin für eine Partei mit sich bringt. Vielleicht ist es jetzt bei der SPD Olaf Scholz, aber in einer Oppositionsrolle, wo diese Integrationskraft, die von Regierungsseite ausgeht, nicht da ist, ist es eine riesige Herausforderung. Und wie über Totschweigen haben wir schon geredet, wird schwierig, aber klar Farbe zu bekennen, wird eben auch die ein oder andere Seite verprellen. Und das ist tatsächlich etwas, das Friedrich Merz, naja, warten wir es mal ab, aber was sehr, sehr, sehr schwierig wird, keine Frage.
Er hat ja lange schon nicht mehr davon gesprochen, hat das auch quasi zurückgenommen, dass mit ihm dann auch die Wahlergebnisse der AfD halbiert werden. Hat das ja auch ganz gut begründen können, dass sich eben auch die AfD und die Anhängerschaft durchaus nochmal verändert hat in dieser Phase. Ich habe noch eine andere Stimme im Hinterkopf. Henrik Wüst, der neue Ministerpräsident und Nachfolger eines gewissen Armin Laschet, über den haben wir heute gar nicht geredet, ne? Aber gut, der im Süddeutsche Zeitungsinterview heute einen Ausweg wählt, den ich immer mal wieder höre, wenn Parteien eigentlich nicht so richtig wissen, wo es hingehen soll, weil er nämlich gesagt hat, rechts und links, darum geht es heute gar nicht mehr.
Nee, es geht darum, nach vorne zu kommen, hat er, glaube ich, gesagt. Oder wir müssen in der Mitte sein. Ich meine, das zeigt natürlich auch nur, dass das letztlich politische Kampfbegriffe sind. Vorne, Mitte und so weiter. Und natürlich geht es darum, geht es nach links, geht es nach rechts. Ich meine, das war, wenn wir doch einmal über Armin Laschet reden, ja tatsächlich etwas, was Armin Laschet in NRW gut gelungen ist. Eben die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in der Union über Laumann dort in die Regierung einzubinden, aber eben auch die konservativen Kreise über seinen Innenminister. Also wenn Personen diese Vielfalt transportieren, dann in einer Regierung kann das funktionieren. Aber das ist natürlich trotzdem da als Richtungsstreit. Wollen wir das oder wollen wir das? Und gerade in so einer Übergangsphase nach jetzt 16 Jahren Regentschaft Angela Merkel stellt sich natürlich genau diese Frage. Wohin fährt jetzt der Zug in Zukunft? Wohin wird Friedrich Merz ihn leiten? Da sehen dann die einzelnen Flügel natürlich auch eine Chance, Kurse neu zu prägen. Und das wird, das haben wir bei der SPD gesehen in der Opposition, das haben wir auch 1998 bei der CDU in der Opposition gesehen. Diese ersten Jahre in der Opposition, das ist nicht einfach, weil das erstmal Jahre der Selbstfindung sind.
Hm. Wohin fährt der Zug? Es gibt ja noch eine Richtung, die einige konservative christdemokratische Parteien genommen haben, in Europa, aber auch international, wenn man sich die Republikaner in den USA anschaut, wenn man die mal in diese Familie mit eingemeinden will, der Weg in eine gewisse Radikalisierung. Mhm. Ich weiß nicht, vielleicht ist es zu sehr mein Grundvertrauen in die Bonner-Berliner Republik, dass die Verlockungen da gering sind, aber ist das auszuschließen bei der Union?
Mehr ausschließen ist tatsächlich schwierig in diesen Zeiten und es gibt ja auch durchaus die ein oder andere Stimme und Bewegung. Ich meine, wir haben über Maaßen gesprochen, ja exemplarisch. Zugleich muss man natürlich sagen, gibt es dort die AfD, von der man sich eben auch sehr, sehr deutlich immer wieder abgrenzen möchte. Und das dann beides zu bedienen, einerseits Abgrenzung gegen die AfD, aber gleichzeitig auch selber sich so ein wenig in eine rechtspopulistische Ecke bewegen, das kann eigentlich nicht zusammenpassen. Und da bin ich ganz bei Ihnen. Ich glaube, da sind die Kräfte, die genau das auch in der Union verhindern möchten, dann doch immer noch sehr, sehr stark.
Okay, dann machen wir noch ein bisschen Glaskugel heute. Wir haben ja drei Landtagswahlen in diesem Jahr. Das Saarland, dann haben wir Nordrhein-Westfalen, das größte, bevölkerungsreichste deutsche Bundesland, Schleswig-Holstein nicht zu vergessen und auch noch Niedersachsen. Da sind jetzt drei CDU-Ministerpräsidenten, die Hoffnungsträger sein könnten, auch für die CDU.
Also wenn man Umfragewerte aktuell anschaut, dann werden das durchaus schwierige Landtagswahlen für die Union. Aber wenn man in das Jahr 2021 zurückschaut, auch dort hatten wir ja Landtagswahlen in Baden-Württemberg, in Rheinland-Pfalz, in Mecklenburg-Vorpommern. Und überall sind Amtsinhaber bestätigt worden. Und das ist natürlich die Hoffnung, die Union hat, dass am Ende dann doch so ein Amtsbonus bei Landtagswahlen zum Tragen kommt. Und wenn das der Fall sein sollte, klar, dann haben sie drei wiedergewählte MPs, gerade auch mit Daniel Günther, jemand, der eine Jamaika-Koalition dann geführt hat und erfolgreich geführt haben würde. Das ist dann schon jemand, auf den man sicherlich gucken wird. Und ein Ministerpräsident aus NRW, das hat ja das Jahr 2021 gezeigt, an dem kommt man zumindest in der Nominierungsphase dann, wenn er will, auch nicht ganz leicht vorbei.
Thorsten Faas sagt das hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur, Parteienforscher an der FU Berlin. An dieser Stelle sage ich Dankeschön für Ihre Zeit, denn wir sind am Ende unserer Zeit hier am Mittag im Deutschlandfunk Kultur.
Danke Ihnen.